Vielleicht kommt dir diese Aussage oder einige dieser Aussagen, die ich gleich zitieren werde, bekannt vor. Vielleicht hast du sie selber mal gehört irgendwo, vielleicht hast du sie sogar selber mal gesagt. Das sind Sätze wie immer das Gleiche, du veränderst dich nie. Schon wieder, das wird wohl immer so bleiben. Aus dir wird eh nichts mehr. Vielleicht erinnert ihr euch an die Grundschule und man hat den einen Fehler immer und immer wieder gesagt. Und dann gab es manche Grundschullehrer, die haben sich dazu hinreißen lassen zu sagen, aus dir wird eh nichts mehr. Vielleicht habt ihr diese Aussagen schon mal gehört, bei anderen, vielleicht habt ihr sie selber zu hören bekommen. Das sind Gedanken, die uns so durch den Kopf gehen, die uns manchmal über die Lippen huschen, wenn wir scheinbar immer das Gleiche, immer wieder falsch machen. Dieser eine Fehler und den wiederholen wir immer wieder und man hat das Gefühl, man lernt nichts. Und dann kommen so eine Aussagen. Es wird sich ja eh nichts ändern. Es wird wohl immer so bleiben und so weiter. Im geistlichen Leben gibt es wohl auch solche Situationen. Und dann die Frage, ob sich denn nichts verändert. Eine Sünde, die wir immer wieder im Leben zulassen. Irgendwelche Dinge, die immer wieder da sind. Und man fragt sich, wird sich das denn nie verändern? Das ist die Frage, mit der wir uns heute so ein bisschen auseinandersetzen möchten. Ist Veränderung möglich? Und dazu möchten wir uns dann einen Text aus dem 1. Timotheusbrief anschauen. Juri hat schon gesagt, um welchen Text es geht. Es geht um den Text in Kapitel 1, die Verse 12 bis 16. Ich möchte aber erst zu Beginn so ein paar Worte zum Timotheusbrief sagen. Der Brief, den hat Paulus geschrieben an Timotheus und Timotheus ist so eine Art geistlicher Sohn von Paulus. Timotheus hat sich auf einer Missionsreise bekehrt und Paulus hat sich dann um ihn gekümmert und hat ihn zum Mitarbeiter und zum Leiter ausgebildet, hat ihn herangeführt an den Dienst. Und in beiden Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt, schreibt auch einiges seiner persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen gibt er an Timotheus weiter. Paulus nimmt in den Briefen Timotheus ein Stück weit mit in sein eigenes Leben und lässt ihn daran teilhaben. Und so ist das auch ein Stück weit in dem Text, den wir heute betrachten wollen. Kapitel 1, die Verse 12 bis 16. Ich möchte sie einmal an dieser Stelle lesen. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und mich für treu erachtet und ins Amt eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend im Unglauben getan. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewiss wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeigte, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Soweit erstmal der Text. Der Text enthält einige Dinge, einige Details, die wir herausarbeiten können. Wir möchten uns heute aber auf die Dinge beschränken, die wir für die Beantwortung unserer Frage brauchen. Ist Veränderung möglich? Und Paulus fängt diesen Abschnitt hier damit an, dass er Jesus Christus dafür dankt, dass Jesus ihn stark gemacht hat, dass Jesus ihn für treu erachtet hat und dass er ihn ins Amt eingesetzt hat. Ja, Paulus beschreibt so ein Stück weit seine Ist-Situation. Hier stehe ich heute. Ich wurde stark gemacht, für treu erachtet und ins Amt eingesetzt. Und dann sagt er, der ich zuvor. Und beginnt damit einen kleinen Exkurs in sein Leben. In das, was mal gewesen ist. Er sagt, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger, ich war ein Gewalttäter. Paulus, ein Gegner der Gemeinde. Eigentlich, er ist ein Schriftgelehrter, er kannte sich gut aus in der Schrift, war ein Pharisäer. Und dann kommt diese neue Lehre. Die Lehre, die Jesus Christus lehrt. Und er sieht, wie Menschen anfangen, Jesus Christus nachzufolgen, dieser Lehre zu glauben. Und er will das verhindern und er beginnt, diese Lehre zu bekämpfen und Jünger dieser Lehre zu verfolgen. Wir lesen ein paar Verse aus Apostelgeschichte. Kapitel 7, die Verse 59 und dann bis Kapitel 8, Vers 3. Da heißt es, und sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete er nieder und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wütete gegen die Gemeinde, ging reihum in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis bringen. Das ist Paulus, der Gegner der Gemeinde. Wenn die Gemeinde damals von Paulus gehört hat, dann wussten sie, was Programm war. Dann war Programm Verfolgung, Hetze, Gefängnis, ja sogar Tod. Paulus hatte sich zu der Zeit im negativen Sinne einen Namen gemacht. Jeder, der Paulus hörte, der wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Er war zu der Zeit ein ganz arger Feind der Gemeinde. Aber was ist aus ihm geworden? Auf der einen Seite der Feind der Gemeinde und hier lesen wir auf einmal in unserem Text, den wir heute betrachten wollen, stark gemacht, für treu erachtet, ins Amt eingesetzt. Was ist geschehen? Paulus begegnete Jesus. Auf dem Weg nach Damaskus, er war wieder dabei, die Gemeinde zu verfolgen, Christen gefangen zu nehmen. Da begegnet er Jesus. Jesus erscheint ihm und was dann passiert, ist eine radikale Umkehr. Er bekehrt sich, er erkennt, dass er falsch gehandelt hat und bekehrt sich zu Jesus. Und Gott erscheint an Hananias, ein Christ zu der Zeit damals, und er sagt, er solle zu Paulus gehen. Und wisst ihr, wie die Reaktion von Hananias ist? Die lesen wir in Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Das ist eine typische Reaktion. Gott sagt zu Hananias, geh zu Paulus. Und er sagt, wir haben so vieles über ihn gehört, er hat so viel Böses getan, er will uns gefangen nehmen und so weiter. Aus diesen Worten klingt doch heraus, ich will das gar nicht. Ich will nicht zu Paulus gehen. Dieser Mann ist gefährlich. Dieser Mann, der kann sich doch gar nicht verändert haben. Guck doch mal, was das für ein Mann ist, was der alles getan hat. Aber Gott sagt Hananias, geh hin. Und Hananias geht hin zu Paulus, er legt ihm die Hände auf. Und dann heißt es in Kapitel 9, Vers 18, und sofort fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend, stand auf und ließ sich taufen. Das Leben von Paulus hat sich radikal verändert. Seit dieser einen Begegnung, vorher der Gegner der Gemeinde, der Verfolger und jetzt ein Apostel. Wir müssen, wenn wir diesen Text lesen, ganz einfach festhalten, Veränderung ist möglich. Es ist möglich, Veränderung zu erleben. Und bei Paulus im Leben sehen wir das ganz, ganz krass, ganz, ganz knallhart. Veränderung ist möglich. Die Frage ist, wie ist das möglich? Was muss geschehen? In Vers 14 in unserem Text im Timotheusbrief schreibt Paulus, überströmend aber war die Gnade unseres Herrn. Überströmend die Gnade unseres Herrn. Paulus, er sagt vorher von sich, ich bin der größte Sünder gewesen, der schlimmste Sünder. Aber die Gnade ist überströmend gewesen. Er sagt, ich habe gelästert, ich habe verfolgt, ich habe Gewalt angetan. Ich bin der schlimmste Sünder von allen. Es gibt wohl nichts Schlimmeres in den Augen von Paulus, als die Gemeinde für zu verfolgen, als Jesus selbst zu verfolgen. Und er sagt dann, wie kann jemand, der so viel Schuld auf sich geladen hat, der solche Sünden auf sich geladen hat, ja, der selbst vor Mord nicht zurückgeschreckt ist, wie kann dieser verändert werden? Die Antwort ist ganz einfach, Gnade. Gnade ist die Antwort. Jesu Liebe und Gnade ist größer als die Schuld des Paulus. Und genau darum ist Jesus in die Welt gekommen, gekommen, um die Sünder zu retten. Wir lesen Vers 15, da heißt es, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Andere Übersetzungen sagen, unter denen ich der Schlimmste bin. Jesus gab sein Leben, damit Menschen die Möglichkeit haben zur Veränderung, zur Umkehr. Und das hat Paulus erlebt. Das ist Gottes Plan gewesen, frei zu machen von Sünde, von Schuld. Und wir können das so gut im Leben von Paulus sehen. Er sagt, ich habe große Schuld auf mich geladen. Ich habe krasse Sünden getan. Ich habe gegen Christus gekämpft. Aber die Gnade ist größer. Sie ist überströmend. Veränderung ist möglich, weil die Gnade überströmend ist. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild im Kopf habt, wenn ihr dieses Wort überströmend hört. Wenn ihr mal einen reißenden Fluss gesehen habt, der überquillt, über die Ufer läuft und die ganze Wucht, die ganze Masse des Wassers alles mitreißt, was sich dem in den Weg stellt. Und die Gnade ist noch viel, viel größer, viel, viel stärker. Sie überströmt, sie nimmt alles ein. Und Paulus hat genau das erlebt. Er hat genau das erlebt. Er sagt, ich habe große Schuld auf mich geladen, aber die Gnade, sie ist überströmend. Sie ist größer. Und er ist dankbar dafür, dass er diese Barmherzigkeit Gottes erfahren durfte. Erst war er ein Lästerer und jetzt ist er Verkündiger des Friedens. Erst war er Verfolger, jetzt ist er Nachfolger. Erst war er Gewalttäter, jetzt ist er Lastenträger. Jetzt trägt er die Last der Gemeinde mit. Am Leben von Paulus sehen wir sehr, sehr gut, dass Veränderung möglich ist, weil die Gnade Gottes überströmend ist. Jetzt ist aber das Problem, dass wir ganz häufig denken, das gilt nur für Paulus, das gilt nur für besondere Theologen, für die Männer und Frauen in der Bibel, aber nicht für mich. Das ist so in der Bibel beschrieben, aber irgendwie erlebe ich das nicht. Wir lesen weiter in Vers 16. Da heißt es, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeigte, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten. Das, was Paulus galt, was Paulus erlebt hat, was Paulus für sich in Anspruch nehmen durfte, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, sie gilt auch für dich. Er sagt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern und ich habe Gnade erlebt. Ich habe Barmherzigkeit erfahren und das soll ein Vorbild sein für alle anderen auch. Das, was bei Paulus im Leben möglich war, das ist bei uns im Leben ganz genauso möglich. Weil es der gleiche ist, der bei Paulus gewirkt hat, der auch in unserem Leben wirken möchte. Paulus schreibt in einem anderen Brief, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Und dieser Christus, der möchte auch in dir und mir wirken. Er möchte Veränderung schenken. Paulus hat das erlebt und er sagt, das, was ich erleben durfte, ist ein Vorbild für alle anderen. Ich, der schlimmste Sünder, durfte Veränderung erleben. Und das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Aber jetzt ist es so, dass dann irgendwann bei uns, oder bei mir ist das manchmal so, dass Gedanken hochkommen und die kreisen im Kopf. Vielleicht kennst du das. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Das kann doch nicht einfach so weg sein. Es muss doch bezahlt werden, es wäre doch ungerecht. Vielleicht denkst du, ich habe so viel kaputt gemacht, so viel zerstört, Beziehungen zerstört und so weiter. Das kann man nicht wieder gut machen. Ich habe so viel Schlimmes getan. Gott kann mich doch gar nicht mehr lieben. Das ist doch unmöglich. Ich habe es immer und immer wieder probiert. Ich habe immer wieder probiert, so zu leben, wie Gott es möchte. aber irgendwie funktioniert das nicht. Gott kann mich doch gar nicht mehr annehmen. Jetzt ist doch Schluss, irgendwann ist doch die Grenze erreicht. Ich habe so viel falsch gemacht, Gott kann mir doch gar nicht mehr vergeben. Kennst du solche Gedanken? Ich hatte einige Gespräche mit Jugendlichen, anderen Personen, die nicht aus der Jugend sind. Und ganz häufig hört man diese Gedanken. Ich habe so viel falsch gemacht, Gott kann mir doch gar nicht mehr vergeben. Wisst ihr, das sind Gedanken, die zu einem Gefängnis werden. Sie nehmen uns gefangen. Satan redet dir immer wieder ein, dass es doch unmöglich ist, dass Gott dich so annimmt, wie du bist. Guck dich doch mal an, was du alles getan hast, was du immer wieder tust. Guck doch mal dein Leben an. Und er redet dir ein, Gott nimmt dich nicht an. Gott wird dir nicht vergeben, das war jetzt eine Sünde zu viel. Das funktioniert nicht. Und er fängt an, in deinen Gedanken ein Gefängnis zu bauen. Er sperrt dich daran ein, er nimmt dich gefangen. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn diese Gedanken kommen, immer wieder und immer wieder, wir fangen an, sie zu glauben. Wir fangen an, diese Dinge zu glauben, ob sie wahr sind oder nicht. Ich habe mal ein Mädchen betreut, 15 Jahre, spindeldürr. Und sie sagte immer, ich bin zu dick. Ich darf nicht so viel essen, ich muss abnehmen. Und ich sagte, du bist nicht zu dick, du bist schon fast beim Untergewicht. Sie sagte, nein, ich bin zu dick. Und dann fragte ich, warum glaubst du das? Meine Eltern haben mir das immer gesagt. Und dann hat sie was falsch gemacht und dann sagt sie, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, keiner mag mich. Und dann fragte ich sie wieder, warum sagst du das? Sie sagte, meine Eltern haben mir das immer gesagt. Ihr ganzes Leben lang hat sie diese eine Botschaft gehört, du bist nicht gut genug und du bist zu dick. Und das hat sie geglaubt, unabhängig davon, ob das wahr ist oder nicht. Und genauso ist es mit den Gedanken, die Satan uns einredet. Wir fangen an, sie zu glauben. Und es wird zu einem Gefängnis. Es wird zu einem Gefängnis in den Gedanken und wir sind gefangen und wir kommen da nicht raus. Wir haben das Gefühl, hey, wir können nicht zu Gott kommen, weil wir sind so schlecht. Wir sind, haben so viel Schuld auf uns geladen. Und Gott kann uns doch gar nicht lieben. Und das nimmt uns gefangen. Das Gute an Gefängnissen ist, wenn man einen Schlüssel hat. Jeder kann mich in ein Gefängnis einsperren, wo er will. Wenn er mir den Schlüssel gibt, ist kein Problem. Ich gehe alleine wieder raus. Wir brauchen einen Schlüssel, um diese Gedankenkreise zu durchbrechen, um aus diesem Gefängnis auszubrechen. Aber was ist der Schlüssel? Woher kriegen wir diesen Schlüssel? Dieser Schlüssel ist ganz einfach Christus. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Christus möchte uns befreien. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel, um dieses Gefängnis aufzuschließen, um die Türen aufzumachen, uns rauszulassen. Es kann sein, dass du wieder denkst, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Das kann nicht einfach weg sein, das muss bezahlt werden. Es wäre doch sonst ungerecht. Es stimmt. Es muss bezahlt werden. Es wäre ungerecht, wenn es nicht bezahlt werden würde. Aber Christus hat bezahlt. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Vielleicht denkst du dir, ich habe so viel kaputt gemacht, so viel zerstört, das kann man nicht wieder gut machen. Jesus sagt, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Er kommt, um zu heilen. Ich habe so viel Schlimmes getan. Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lesen wir in Römer. Ich habe immer und immer wieder versucht, so zu leben, wie Gott es möchte. Aber es hat einfach nicht geklappt. Da gibt es diese eine Sünde und ich werde sie nicht los. Sie quält mich. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht denkst du, ich habe so viel falsch gemacht, Gott kann mir einfach nicht vergeben. Das war eine Sünde zu viel, mindestens eine Sünde zu viel. Dann lesen wir, dass Gott treu und gerecht ist, uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Gefängnisse, die Satan in unseren Köpfen aufbauen will, die können uns gefangen nehmen. Jesus möchte uns frei machen. Er ist der Schlüssel. Und Paulus hat das in seinem Leben erlebt. Er ist vom Lästerer zum Verkündiger geworden. Vom Verfolger zum Nachfolger. Und dann selbst zum Verfolgten. Vom Gewalttäter zum Lastenträger. Paulus hat das in seinem Leben erlebt. Und er sagt, das, was ich erlebt habe, das ist zum Vorbild geworden für die, die an ihn glauben sollten, für alle, die danach kommen, ist es zum Vorbild geworden. Es ist für dich zum Vorbild geworden und für mich. Ganz egal, womit du dich quälst in deinem Leben, ganz egal, was dich gefangen nimmt in deinem Leben, welche Gedanken in deinem Kopf rumschwirren. Es gibt Möglichkeit der Veränderung. Keiner muss so bleiben, wie er ist. Paulus hat das verstanden. Er hat diese Gnade angenommen und wurde dadurch ein Kind Gottes. Vom Verfolger zum Nachfolger. Und das, was Paulus erlebt hat, das darfst du heute auch erleben. Vielleicht sitzt du hier und du hast noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus. Du weißt gar nicht, wer er ist. Du hast vielleicht hier und da mal was gehört. Vielleicht sitzt du zwischendurch hier mal im Gottesdienst. Jesus ist gekommen, um die zu retten, die Rettung brauchen. Das sind alle Menschen. Jeder braucht Rettung, weil wir alle schuldig sind vor ihm. Wir sind alle von Sünde, von Schuld geplagt und gehen verloren. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Paulus hat das erlebt, er hat das angenommen. Die Frage ist, was mit dir ist? Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen, dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk anzunehmen? Oder läufst du genauso blind wie Paulus vorher weiter? Als Paulus das erkannt hat, als er Jesus angenommen hat, dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Es war so klar, Jesus macht frei. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne Jesus schon lange und ich habe schon lange eine Beziehung zu ihm. Ich würde mich auch als Kind Gottes bezeichnen, aber es gibt diese paar Dinge in meinem Leben, die werde ich einfach nicht los. Die sogenannten Lieblingssünden, die Sünden, von denen man meint, ja irgendwie sind sie nicht okay und doch lässt man sie zu. Man duldet sie ein Stück weit im Leben, weil man vielleicht aufgehört hat, dagegen anzukämpfen. Vielleicht gibt es sowas bei dir in deinem Leben. Vielleicht plagst du dich damit. Du willst es loswerden, aber du kriegst es irgendwie nicht hin. Wir können an dem Leben von Paulus sehen, dass Veränderung möglich ist, weil die Gnade überströmend ist. Die Gnade ist größer. Was für Paulus galt, das gilt für dich heute auch. Satan versucht in unseren Köpfen Gefängnisse aus Gedanken zu bauen, ja, die uns gefangen nehmen sollen, die uns wieder knechten sollen, die uns kaputt machen sollen. Aber der Schlüssel zu diesen Gefängnissen und aus diesen Gefängnissen heraus ist Christus. Du kannst dich nicht mehr annehmen, Jesus nimmt dich an. Du kannst dir nicht mehr vergeben, Jesus vergibt dir. Du glaubst, Schuld muss bezahlt werden, er hat bereits bezahlt. Du glaubst, du hast so viel zerstört, Jesus heilt. Du glaubst, deine Sünde ist zu groß, die Gnade ist größer. Ich möchte uns zum Abschluss ein paar Verse vorlesen, aus Römer 8, uns wohlbekannte Verse. Römer 8, die Verse 28 bis 39. Mit diesen Versen möchte ich dann die Predigt schließen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.